so eine Riesenkatastrophe und niemand hier fragt mal nach dem Papst so. Das ist doch immerhin, der Papst ist doch unser geistiges Oberhaupt.
Ja, trotzdem. Hm? Ich meine, unsere Leitreligionen sind die Aktienmärkte und unser geistiges Oberhaupt ist der DAX.
Ja.
Kombat Nummer 259. Glück so. Hallo und herzlich willkommen zum 259. Kompott, den ich am heutigen besonders sonnigen und extrem windstillen Freitag, dem 15. April 2011 aufgenommen habe. Ja, war zu früh angefangen. 11.05 Uhr haben wir es, was daran liegt, dass ich hier schon wieder, wie vor einigen Wochen schon mal, eine komplette Aufnahme im Oehlendorfer Park gemacht habe. Und wenn ich nicht durch die Gegend war, dann bin ich halt schneller fertig. Aber ja, das Intro habe ich aus der neuesten Anstaltssendung. Und ja, die Frage, wo der Papst eigentlich hin verschwunden ist, stellt sich da durchaus mal. So, ansonsten gibt es wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech-Space inklusive Mafia-Meldungen. Wobei Politik sich wieder genauso aufteilt wie in den letzten paar Wochen, nämlich Atommeldungen aus Japan und aus Nicht-Japan in Teil 1 und alle anderen Meldungen in Teil 2. Inklusive der Glücksspielzensur, der Glücksur. Und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich erstmal Meldungen von der Regierung versteckt habe, dann von der Splitterpartei FDP, dann ist Guttenplack in der letzten Woche wieder aufgefallen, dann gibt es Zensurmeldungen und mehr. Es wird warm, 10 Grad, sunny, cool greetings. Oder 9, die sich dann wie 8 anfühlen. Bei 10 fühlen sich wie 10 an und der Wind macht immer noch irgendwie so 2 bis irgendwie 4 km/h aus dem Norden. Also gar nichts. Immerhin eine andere Richtung. So, da bin ich wieder. Und wenn ich gerade dran denke, kann ich ja das 3G auch mal aus dem Internet herausholen. So, dann hört man es nicht mehr ganz so dolle. Weil hier ist ja schließlich Edge-Wüste. Sodele. Was hätte ich denn? Genau, die Regierung hätte ich. Die Regierung, da gab es erstmal die Meldung, dass die Feldpost angeblich in Ordnung wäre. Das Verteidigungsministerium hat nämlich letzten Freitag veröffentlicht, dass es in der Affäre um geöffnete Feldpost kein Fehlverhalten der Bundeswehr und der Deutschen Post sehe. Es gebe auch keine Anhaltspunkte für die systematische Öffnung von Postsendungen, heißt es in einer Stellungnahme des Ressorts, aus der die Berliner Zeitung zitiert. Dies sei das Ergebnis umfangreicher Prüfungen, weitermeldet das Blatt. Das Ministerium gehe davon aus, dass es meist die Absender selbst gewesen seien, die Briefe unsachgemäß verschlossen oder Paketinhalte unzureichend verpackt hätten. Anfang des Jahres hatten sich Bundeswehrsoldaten darüber beklagt, dass zahlreiche Briefe auf dem Weg von Afghanistan nach Deutschland geöffnet und einige entwendet worden seien. Also insbesondere bei entwendeten Briefen fragt man sich ja schon, wie soll das gehen? Und dass ein Soldat oder dass so viele Soldaten zu blöd dafür sind, Briefe richtig zuzumachen, also so Umschläge. Ich glaube da nicht so richtig dran. Ich weiß auch nicht. Das klingt mir irgendwie so ein bisschen komisch. Aber hey. So. Ist, wie gesagt, vom letzten Freitag. Dann gibt es das Wahlrechtsreförmchen. Die schwarz-gelbe Koalition hat sich nach einem Bericht des Handelsblatts auf ein Reförmchen des Bundestagswahlrechts verständigt. Nach Informationen der Zeitung sind sich die Fraktionschefs von Union und FDP einig geworden, dass künftig die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer nicht mehr verbunden werden. Damit würde jedes Land seine Vertreter separat ins Parlament wählen. Die 5%-Hürde soll aber weiterhin bundesweit gelten. Über den Vorschlag strebe man einen Konsens mit der Opposition an, hieß es. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2008 die Berechnung von Überhangmandaten im Wahlrecht beanstandet und Korrekturen bis Ende Juni dieses Jahres verlangt. Wo ich mich ja auch schon frage, warum zum Kuckuck fangen die eigentlich jetzt erst an, sich darüber Gedanken zu machen? Mal ganz davon abgesehen, dass wenn die eine Meldung, die mir da noch über den Weg gehuscht war, stimmt, ist auch immer noch mit dem neuen Reförmchen möglich sein soll, negatives Stimmgewicht zu haben. So frei nach dem Motto, ich gebe meine Stimme der Partei X und schade ihr damit, weil wenn mehr als so und so viele Leute Partei X ihre Stimme geben, sie nämlich einen Sitz weniger im Bundestag hat. Hä? Und das ist ja nun ganz offensichtlich kein Zweck von Wahlen, dass man einer Partei die Stimmen gibt, die man nicht im Bundestag sehen will. oder weniger im Bundestag sehen will. Ja, von daher ist negatives Stimmgewicht nun gerade nicht erwünscht. Und zwar unter so wenig wie möglich Möglichkeiten will man das haben. Da hinten steht eine Mülltonne. Ja. Und das kann jetzt eigentlich nur noch das Vierer-iPhone sein. So. Dann gibt es den EPA im Knast. Da gab es eine heise Meldung. Weil nämlich auch Gefangene sich ja ausweisen können müssen und der neue Personalausweis, also der EPA, da ein Problem aufbringt, weil zur Beantragung die persönliche Anwesenheit bei Abgabe des biometrischen Bildes, des optionalen Fingerabdrucks und der Unterschrift gesetzlich erforderlich ist. Ebenso ist die Ausgabe des produzierten Ausweises an das persönliche Erscheinen des Bürgers gebunden. Das sind Sachen, die haben wir bisher beim normalen Ausweis nicht gehabt. Beim EPA haben wir sie jetzt schon. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, okay, wenn so ein Ausweis von einem Gefangenen abläuft, also nicht, dass irgendwie die Gefahr bestünde, dass der plötzlich, dass niemand mehr wüsste, wer der ist, aber dann hat er halt kein offizielles Identifikationsdokument mehr. Kann sich also pro forma nicht ausweisen. Und entsprechend gibt es dann das Problem, okay, der braucht dann einen neuen Ausweis. So, und in der Vergangenheit stellten jedenfalls Häftlinge Anträge auf einen Personalausweis im Gefängnis, wo auch das Foto produziert wurde. Mitarbeiter brachten die unterschriebenen Formulare zu der entsprechenden Meldebehörde und holten später die fertigen Personalausweise ab, die dann in der JVA verwahrt wurden. Dieses Verfahren ist gestoppt worden. Das Bundesinnenministerium wies in einem Schreiben auf das geänderte Personalausweisgesetz hin, nachdem das persönliche Erscheinen des Antragstellers auch für Häftlinge zwingend sei. Und das wirft jetzt irgendwie die Frage auf, so, was tun? Persönliches Erscheinen von Häftlingen. Nicht so richtig gut. Na, mal ganz davon abgesehen, irgendwie Ausweise, die dann verwahrt werden. Also ich habe noch irgendwie im Hinterkopf, dass jetzt der EPA auf gar keinen Fall aus der Hand gegeben werden braucht. Also insbesondere nicht für länger. Sondern, dass man den eigentlich dauerhaft immer im Zugriff haben können muss. Ob der dann irgendwie in der JVA verwahrt werden darf, wäre dann die andere spannende Frage. Ja, und anders ausgedrückt, da hat einfach mal jemand nicht an so Sonderfälle wie Justizvollzugsanstalten gedacht. Kann ja mal passieren. Und jetzt schlägt das Bundesinnenministerium vor, dass die Länder die Justizvollzugsanstalten zu Personalausweisbehörden erklären würden. Was dann allerdings dazu führen würde, dass dann neue Hard- und Software beschafft und die Mitarbeiter in den JVA im Personalausweisrecht geschult werden müssten. Und das ist eigentlich auch nicht so richtig sinnvoll. Oder anders ausgedrückt, da hat jemand nicht von hier bis zur Tischkante gedacht. Gut, hier ist gerade kein Tisch, von daher von hier bis zum nächsten Baum. Ja, überrascht mich gar nicht. Ganz im Gegentum. Kann das sein, dass der Boden noch ein bisschen feucht ist? Dann ist der UL gegen Asylanten. Der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion UL ist dafür, dass die Schengen-Staaten die Grenzkontrollen für Einreisende aus Italien wieder einführen. Na, weil Italien, da, die haben ja das Problem, dass da ganz viele Leute aus Nordafrika hingehen, fliegen, reisen, schwimmen. Per Schiff, also die nicht irgendwo unterwegs untergehen, im Sinne von Schiff macht Gluck Gluck und die Menschen sind tot, die kommen dann da halt an und haben dann hat Italien halt das Problem, da sind Leute, so. Das will man ja nicht. So, und dann gibt es da so die Insel Lampedusa, wo ganz viele Leute hin sind und jetzt gibt es dann da irgendwo so die kreative Unterscheidung zwischen das seien politische Asylanten und das seien Wirtschaftsflüchtlinge, die einfach nur weg wollten wegen, weil weil man zum Beispiel in Tunesien nicht sinnvoll leben kann. Aber, ne? Und jedenfalls, also der CSU, der hat dann auf die Entscheidung der italienischen Regierung verwiesen, tausenden tunesischen Flüchtlingen befristete Visa zu gewähren. Und wenn sie erstmal ein Visum haben, dann können sie in der EU rumreisen. Weil, ne, es gibt ja keine Grenzkontrollen mehr, eine freie Standortwahl hat man ja, komm, man will durch die Gegend reisen. Und das ist ja böse, weil die könnten dann ja sogar nach Deutschland kommen wollen. Und Ausländer raus. Ach nee, das wäre ja braune Hetze. Das traut er sich dann doch noch nicht, der Herr Uhl. Aber auf diese Weise würden illegale Flüchtlinge legalisiert, damit sie nach Deutschland und Frankreich weiterziehen könnten, kritisierte Uhl in der Online-Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung. Dieses Durchwinken sei ein eklatanter Verstoß gegen europäisches Recht. Genau, Ausländer raus. Hat eigentlich auch schon so eine lustige Armbinde mit so lustigem Symbol drauf. Mann. So, Schwafalle sieht übrigens keine Inflation. Ich weiß nicht, was Schwafalle da schon wieder getrunken hat, dass er keine Inflation sehen kann. Eigentlich sieht man nicht irgendwie besoffen Doppelbilder, also hätte er da nicht mehr Inflation sehen müssen. Bundeswirtschaftsminister Brüderle befürchtet kurzfristig keine Inflationsgefahr, mittelfristig sei aber durchaus Vorsicht angebracht, sagte der FDP-Politiker der Zeitung Blöd am Sonntag. Deshalb halte er die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank für sinnvoll, weil letzte Woche hatte die EZB den Leitzins auf, was waren es, 1,25% angehoben. Das ist immer noch fast nichts. Na, aber ich meine, ja, Inflation, wie war das? Lohnstückkostenentwicklung? Rest der EU steigend. Deutschland ziemlich konstant bei weiterhin steigenden Preisen. Oder anders ausgedrückt, hier werden Bürger ausgebeutet. Nicht, dass das irgendwie überraschen würde, aber ja. Dann ist er brüllig gegen Asylanten. Na, der Kerl, der sich ja schon als Rechtsaußen geoutet hat. In dem Moment, als er das Amt übernommen hat. Ja, hier im Schatten ist sowieso feucht, das ist mir eh klar. Italien muss den Flüchtlingsstrom aus Nordafrika nach den Worten von Bundesinnenvollidiot Friedrich allein bewältigen. Der CSU-Politiker sagte der Zeitung Die Welt, das Land müsse sein Problem selbst lösen. Der Plan, den Flüchtlingen Visa auszustellen, verstoße gegen den Geist des Abkommens von Schengen. Friedrich betonte, er wolle seine Haltung auch beim Treffen der EU-Innen- und Justizminister morgen in Luxemburg deutlich machen. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström rief die Mitgliedstaaten zu mehr Solidarität auf. Solidari was? Nein, sowas haben wir hier noch nie gemacht. Damit fangen wir doch jetzt nicht an. Sind da hinten eigentlich irgendwie Menschen? Das sieht gerade so aus. Ach nee, ist ein Auto. Ja, von wegen 120%. In einem Brief an die Innenvollidiotin schrieb Frau Malmström, es gäbe Anlass zu größter Besorgnis. Aus Libyen und Tunesien sollen inzwischen mehr als 20.000 Menschen geflohen sein. Italien will erreichen, dass eine Schutzklausel aktiviert wird, nach der Flüchtlinge im Fall eines Massenansturms automatisch in der EU verteilt werden können. Eine Klausel, die übrigens nach dem Kosovo oder während der Kosovo-Kriegsphase ein gewisses Deutschland recht reichhaltig genutzt hat. Ja, aber, ja. Am Montag gab es dann das eingefrorene Elterngeld. SZ, Schröder stoppt Ausbau des Elterngeldes. Berlin-Bundesfamilienministerin Christina Schröder hat Pläne zur Verbesserung des Elterngeldes gestoppt. Ihr parlamentarischer Staatssekretär Hermann Kues sagte im Familienausschuss des Bimbistages, nach Angaben von Abgeordneten bei diesem Thema seien keine Veränderungen zu erwarten. Ein Ministeriumssprecher sagte der Süddeutschen Zeitung, dass entgegen den Ankündigungen im Koalitionsvertrag Verbesserungen des Elterngeldes im Moment aus finanziellen Gründen nicht darstellbar seien. Heißt das, Frau Köhler-Schröder hält sich nicht an den Koalitionsvertrag? Interpretiere ich das richtig oder war das im Koalitionsvertrag sowieso nur als, ja, wir haben vielleicht, eventuell, möglicherweise, wenn uns gerade langweilig ist, vor, vielleicht unter Umständen möglicherweise irgendwas, aber wir sagen euch nicht genau, was tun zu wollen. Also, wenn wir gerade nichts Besseres finden, was wir noch tun könnten, oder was wird das, wenn es fertig ist? Jetzt wird es dann doch ein wenig kühl an den Füßen. So, gab es am Montag, wie gesagt. Dann hätte ich hier SLS gegen Panik. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat Bestrebungen, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen oder Sperrinfrastrukturen im Web aufzubauen, als verzweifelte Versuche der politischen Besitzstandwahrung bezeichnet. Dabei gehe es darum, den gewohnten Souveränitätsanspruch des Staates aufrechtzuerhalten, sagte die FDP-Politikerin am gestrigen Dienstag in Berlin auf einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung zur Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung im Internet. Sicherheitspolitiker beschleiche angesichts der digitalen Revolution die Angst vor dem Kontrollverlust, konstatierte die Liberale. Daher bemühten sie sich, mit Überwachungsprojekten Scheinsicherheit zu suggerieren. Gleichzeitig würden die Freiheitsrechte über Bord geworfen. Die Politik muss nach Ansicht der Ministerin akzeptieren, dass eine freie Entfaltung der technischen Möglichkeiten des Netzes überwiegend Chancen bietet. Diese dürfte nicht durch ängstliche Überregulierung stranguliert werden. Wo war ich? Eine abschließende Regulierung der digitalen Welt sei nicht leistbar, auch wer das analoge Recht auf den Cyberspace komplett übertragen wolle, würde digitale Freiheiten künstlich beschränken und in Nutzerrechte eingreifen. Grenzen, die in der digitalen Welt nicht mehr bestehen, dürften nicht nachträglich als künstliche, rechtliche oder technische Barrieren erneut aufgebaut werden. Als Beispiel der Endlichkeit staatlicher Einflussnahme bezeichnete Lothäuser Schnarrenberger die Möglichkeit zur Durchsetzung von Urheberrechten im Internet. Der französische Weg der abgestuften Erwiderung, Digitalmord, Three Strikes, Hadopi. Der französische Weg der abgestuften Erwiderung auf Copyright-Verletzungen, der bis hin zur Kappung von Netzanschlüssen reicht, ist ihrer Ansicht nach nicht gangbar. Internetsperren sind ein grundwegs falsches Mittel, um Rechtsverletzungen im Internet zu verfolgen, baute die Liberale ihre Kritik an einem Three-Strikes-Szenario aus. Eine Abschaltung des Netzzugangs komme dem Verlust der digitalen Staatsbürgerschaft gleich. Die ins Offline Gestoßenen verlieren elementarisch Teilhaberechte, betonte die Ministerin. Jawohl. Generell dürfe die Absicherung des Anspruchs auf Rechtsdurchsetzung die freie Entwicklung des Internets nicht übermäßig stark behindern. Das Urheberrecht sei auch nicht dazu da, antiquierte Geschäftsmodelle zu schützen. Dazu fällt mir nur ein, ja, recht hat sie. Ich finde es ja faszinierend, dass es irgendwie nur eine einzige Person in der Bundesregierung zu geben scheint, die sich dieser Tatsachen bewusst ist. Weil, es gibt Dinge, die lassen sich einfach nicht durchsetzen und Freiheit und Sicherheit passen nun mal nur begrenzt zusammen. Ja, gab es da auch irgendwie das schöne Zitat von Benjamin Franklin. So, dann gibt es einen CCS-Entwurf, weil die Regierung hat sich jetzt Gedanken darüber gemacht, dass man doch jetzt Carbon Capture and Storage fördern müsse und hat ein Gesetz zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid auf den Weg gebracht. Damit wurde der Entwurf von Wirtschaftsminister Schwafalle und Umweltminister Röntgen zur Erforschung des CCS-Verfahrens verabschiedet. Bei der Technologie wird CO2 aus den Abgasen von Erdöl- und Kohlekraftwerken herausgefiltert und eingelagert. Umweltschützer halten die Methode für teuer und riskant, weil nämlich irgendwie noch niemand nachweisen konnte, dass CCS tatsächlich funktioniert. Also das insbesondere aus Abgasen rausgefiltertes CO2, wenn es dann verflüssigt oder halt sonst wie irgendwo gecaptured und gestored wird, dass es da auch bleibt. Dieser Nachweis, der fehlt nämlich immer noch. Und zu sagen, ja, wir kippen das einfach irgendwo hin und es wird schon nichts passieren. Wenn das dann doch mal rauskommt, dann ist plötzlich eine größere Menge CO2 in der Atmosphäre als überhaupt nur ansatzweise erwünscht. Und CO2, das war sowas, da gab es irgendwie ein Problem mit. Ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, das hatte so irgendwie negative Auswirkungen. Aber ja. Dann haben sie auch ganz großzügig beschieden, dass die Rentner mal 1% mehr Rente kriegen könnten und sich darauf geeinigt, dass sie dann doch irgendwie laut drüber nachdenken wollen, einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Zensursolar-Gesetzes haben zu wollen und die Visa-Warndatei. Ne, so unter ferner liefern. Visa-Warndatei, das ist ja auch schon ein Entwurf, der ist, glaube ich, irgendwie noch zur großen Kotzerei losgegangen. So von wegen, ja, jeder, der irgendwie beteiligt ist an der Beantragung eines Visums für jemanden, TM, der muss gespeichert werden, weil das könnte sich ja um einen Schleuser handeln. Und dann muss jeder, der irgendwie daran beteiligt ist, dass ein Ausländer raus nach Deutschland einreisen darf, der muss sofort voll durchsucht werden. Das war am Mittwoch, auch am Mittwoch gab es Zensur gegen Visa. Genau, das hatte ich aber gerade schon. So. Genau, dann gibt's die Splitterpartei, die fast 3%-Partei. Soll jetzt ein neues Präsidium bekommen. Lindner, Doppelpunkt, FDP-Präsidium wird weitgehend neu besetzt. Berlin, die FDP will ihre Parteispitze weitgehend umbauen, sagte Generalsekretär Christian Lindner der Passauer Neuen Presse. Am Ende müsse eine FDP stehen, deren Führung aus mindestens 3 politischen Generationen bestehe. Die Partei könne nicht nur von unter 40-Jährigen geführt werden. Er ließ offen, ob er eine Kandidatur von Rainer Schwafalle für das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden unterstützen werde. Als Wirtschaftsvollidiot bliebe Brüderle an Bord. Der künftige FDP-Chef Philipp Rösler will vor dem Wahlparteitag im Mai Vorschläge für die Parteispitze vorlegen. Vorschläge kann er ja vorlegen, aber künftig ist er eigentlich auch erst dann, wenn er gewählt wurde. Und dann ist er, glaube ich, irgendwie nicht mehr gar so lange künftig. Aber ja, war am letzten Freitag große Meldung. Dann gab es Rücktrittsforderungen, nämlich mehrere bayerische FDP-Politiker haben den Rücktritt von Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle und Bundestagsfraktionschefin Birgit Homburger verlangte. Der Vorsitzende der Bayerischen Jungen Liberalen, Stefan Alexander Siegle, kritisierte Brüderle als personifizierte Unglaubwürdigkeit der FDP. Was ist mit Westerbrülle? Westerbrülle ist die personifizierte Extremunglaubwürdigkeit, wenn es mich fragt. Aber ja, mich fragt ja keiner. Was Hamburger angehe, so müsse sich die Bundestagsfraktion die Frage stellen, ob diese noch in der Lage sei, die liberale Fraktion vollumfassend darzustellen und in der Öffentlichkeit zu platzieren. Nein, sie nicht, aber das hat euch noch nie gehindert, oder? Dann hat der Solms mal wieder geeinthemt. FDP-Präsidiumsmitglied Solms hält Steuersenkungen weiter für ein wichtiges Thema für seine Partei. Solms sagte im Deutschlandfunk, die FDP habe bei der letzten Bundestagswahl 15% der Stimmen bekommen. Nein, 14,9. Klitzwinziger Unterschied. Weil die Abgabenlast den Bürgern auf den Nägeln brenne. Vielleicht hat die FDP auch einfach deswegen Stimmen bekommen, weil die Leute gehofft haben, dass man einen Ausgleich zur christlich zensierenden Union mit der FDP bekäme. Nachdem das nun ganz offensichtlich nicht der Fall ist, weil außer SLS sich niemand auch nur annähernd um Bürgerrechte kümmert, haben dann die zumindest in den Umfragen befragten Bürger beschieden, dass sie dann auch diese Nullthemenpartei eigentlich gar nicht brauchen. Ja, auf meinem Wahlzettel gab es auch kein Feld, warum ich denn irgendeine Partei wählen würde. Aber hey, es sei aber nicht gelungen, in der Regierung eine befriedigende Steuer- und Finanzpolitik durchzusetzen. Solms verlangte, möglicher finanzieller Spielraum solle für die Entlastung der Arbeitnehmer genutzt werden. Der designierte FDP-Vorsitzende Rösler rückte dagegen von den Forderungen nach raschen Steuersenkungen ab. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte er, zusätzliche Einnahmen sollten zunächst zur Haushaltskonsolidierung verwendet werden. Na, Herr Solms mit einem langen Adelstitel hat irgendwie nichts gelernt. Beschleicht mich so der Eindruck. Aber, ja. So, dann ist Guttenplagg auch nochmal wieder aus dem Gebüsch gehüpft gekommen. Beziehungsweise am letzten Freitagabend gab es einen Bericht von der Uni, nämlich die Süddeutsche Zeitung will einen Bericht von der Uni Bayreuth in die Finger bekommen haben, nachdem Guttenplagg absichtlich abgeschrieben hätte. Anders ließen sich die kopierten Passagen nicht erklären, berichtet das Blatt. Es beruft sich dabei auf die Kommission der Uni Bayreuth, die die Plagiatsvorwürfe untersucht. Ja, ach. Natürlich hat er absichtlich abgeschrieben. Die andere Alternative wäre, der Mann ist geistig nicht zurechnungsfähig gewesen. Wenn er damals geistig nicht zurechnungsfähig gewesen sein sollte, wäre die Frage, seit wann ist er denn mal geistig zurechnungsfähig? Ist er überhaupt geistig zurechnungsfähig? Na, also, ja. Natürlich. Dann, auch vom letzten Freitag, der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg will offenbar die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts der Universität Bayreuth zu seiner Doktorarbeit verhindern. Mehrere Zeitungen melden, ein Anwalt des CSU-Politikers habe in einem Schreiben an die Universität Vorbehalte gegenüber einer öffentlichen Klarstellung geltend gemacht. Ich habe da irgendwie noch so im Hinterkopf, dass an einem gewissen 1. März ein Herr Guttenplagg verkündet haben soll, dass er jetzt alles in seiner Macht Stehende tun werde, damit ganz hochöffentlich geklärt werden kann, was denn nun mit seiner Dissertation gewesen sei. Galt das alles nicht, Herr Guttenplagg? Natürlich nicht. Der Präsident der Hochschule Bormann sagte dem Berliner Tagesspiegel, er hoffe, dass es sich Guttenberg noch einmal anders überlege. Er sprach von einem vollkommenen Widerspruch zur Rücktrittsrede des Politikers, in der dieser Aufklärung zugesagt habe. Der Bericht der Universitätskommission soll in einigen Wochen vorliegen. Na, also, Guttenplagg ist einfach nicht glaubwürdig. Ich meine, okay, für mich war Guttenplagg noch nie glaubwürdig, von daher. Ja, am Samstag gab es dann die Meldung, dass übrigens Strafverfahren gegen den Herrn Guttenplagg eingestellt werden könnten, weil nämlich die bayerische Justiz derzeit nach Präzedenzfällen suche, in denen Ermittlungen wegen Urheberrechtsverstößen mangels öffentlichen Interesses eingestellt wurden, berichtet das der Spiegelblatt. Na, öffentliches Interesse hätte es nicht gegeben. Komisch. Ich hatte irgendwie den Eindruck, der Herr Guttenplagg sei insbesondere wegen öffentlichen Interesses zurückgetreten. Also, vielleicht war das ja auch ein völlig falscher Eindruck und der Herr Guttenplagg ist einfach nur aus lauter Spaß an der Freude zurückgetreten. Dann hat die Uni verkündet, sie will ihre Untersuchungsergebnisse über die Doktorarbeit des früheren Verteidigungsministers veröffentlichen. Man werde eine klare Aussage zum wissenschaftlichen Fehlverhalten des Politikers treffen und das Thema öffentlich aufarbeiten, sagte ein Universitätssprecher der Deutschen Presseagentur. Er bestätigte Medienberichte, nach denen die Anwälte Guttenplagg versucht hatten, eine Veröffentlichung zu verhindern. Was dann auch irgendwie die Frage aufwirft, so mit welcher Begründung? Weil seine Persönlichkeitsrechte in Gefahr wären? Okay, dann stelle ich mich hin, also wenn da nichts veröffentlicht wird, dann kann das eigentlich nur heißen, dass der Herr Guttenplack mental nicht auf der Höhe war, dass er nicht zurechnungsfähig war und dass alles, was er getan hat, in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit war. Man möge ihn doch bitte unter Betreuung stellen. Er ist offensichtlich eine Gefahr für sich selbst. So, dann hat der Anwalt die Uni attackiert. Der Anwalt von Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenplack hat in der Plagiatsaffäre die Uni Bayreuth scharf angegriffen. Er warf ihr eine Vorverurteilung seines Mandanten vor. Obwohl die Kommission der Uni ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen habe, werde über deren angebliche Ergebnisse bereits in der Presse berichtet, sagte Alexander Graf von Kalkreuth. Der blöd am Sonntag. Womit wir dann auch geklärt hätten, was ihn qualifiziert. Aber Vorverurteilung? Inwiefern ist es eine Vorverurteilung? Also ist mir irgendwie noch nicht ganz klar. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, was passiert ist. Wenn der Herr Guttenplack sich hinstellt und behauptet, er hätte nicht bewusst geklaut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Aussage ist falsch oder er ist einfach nicht bewusst gewesen. So, ne? Also entweder hat er psychische Unzurechnungsfähigkeit oder hat gelogen. Eins von beidem kann es nur sein. So unheimlich viele Möglichkeiten gibt es nicht. Da brauchen wir auch keine 3 Jahre, um da irgendwas zu ermitteln. Am Montag hat Merkel sich dann gemeldet und hat erwartet, dass der Herr Guttenplack sich öffentlich seine Klatsche abholen würde. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie Erwartungen von Frau Merkel mir einigermaßen scheißegal sind. Aber ja. Schwupp. Auch am Montag haben dann Wissenschaftler auch gefordert, führende Wissenschaftler haben Karl Theodor zu Guttenplack aufgefordert, die Untersuchungen zu seiner Doktorarbeit offen zu legen. Wer in der Öffentlichkeit Ruhm erfahren habe, müsse damit umgehen, dass auch sein Fehlverhalten öffentlich werde. Na, der Herr Guttenplack hat sich doch in der Öffentlichkeit gesonnt, im Lichte derselbigen, und hat irgendwie bei jeder Gelegenheit seinen Doktortitel vor sich hergetragen. So, was soll das jetzt werden, dass dann nicht öffentlich wird, dass er den glatt erstunken und erlogen hat? Ich meine, das weiß doch eh jeder. Ne? Wer nichts zu verbergen hat. Am Dienstag hat sich dann auch Transsilvana Koch-Merin Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil nämlich die Universität Heidelberg untersucht Plagiatsvorwürfe gegen die FDP-Politikerin Koch-Merin. Eine Sprecherin der Universität teilte mit, zunächst müsse die philosophische Fakultät prüfen, ob die Europaabgeordnete die, Zitat, sauberen Regeln für wissenschaftliches Arbeiten eingehalten habe. Zuvor waren auf einer Internetseite mehr als 20 Passagen der gut 220-seitigen Promotion von Frau Koch-Merin aufgelistet worden, in denen eine große Ähnlichkeit zu anderen Texten bestehen soll, ohne dass dies gekennzeichnet wurde. Na, Transsilvana, die nur dadurch groß aufgefallen ist letztes Jahr, war doch letztes Jahr, oder? Also jedenfalls ist Transsilvana dadurch aufgefallen, dass sie im Europaparlament insbesondere durch Nichtanwesenheit auffiel. Und als dann die Wahlen waren, hat dann mal jemand gewagt, eine Statistik zusammenzustellen, welche Politiker denn bei wie vielen EU-Parlamentssitzungen anwesend gewesen seien. Und da fiel sie halt besonders negativ auf. Das hat sie dann begründet damit, sie sei ja erschwangert und hätte sich dann um ihr Neugeborenes kümmern müssen. Und hat dann verlangt, dass die Statistik gefälligst so getan wird, als wäre sie in den Zeiten, wo sie schwangerschaftsbedingt abwesend gewesen sei, als wäre sie da anwesend gewesen. Ja, ansonsten qualifiziert die Frau so ungefähr gar nichts. Frau Doktor. So, am Mittwoch hat Lammert dann übrigens verkündet, dass er gar nichts beantragen wird. Bundestagspräsident Lammert wird in der Plagiatsaffäre um Ex-Verteidigungsminister zu Guttenplack keinen Strafantrag stellen. Dafür bestehe keine Notwendigkeit, sagte ein Sprecher von Lammert dem Berliner Tagesspiegel, ohne dies zu begründen. Guttenberg hatte in seiner Dissertation unter anderem aus wissenschaftlichen Gutachten des Parlaments abgeschrieben. Die Universität Bayreuth hatte ihm den Doktortitel aberkannt. Na, Lammert, der wurde doch irgendwie damals noch gelobt mit, das könne ja eigentlich mal nicht sein. Wofür eigentlich? Wenn's hart auf hart kommt, tut er gar nichts. Sitzt auf seinem fetten Hintern und tut genau gar nichts. Also, was soll der Scheiß? Na, wenigstens eine Begründung hätte er sich ja mal ausdenken können. Weil ich meine, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages dient nun mal nicht als Dissertationsschreiberstelle für irgendwelche Abgeordneten. Auch nicht für Abgeordnete, die sich mit einem Doktortitel schmücken wollen, weil der so schön zu ihrem Adelstitel passt. So, dann hat am Mittwoch gab es dann die Meldung, er hätte sich dann doch mal bereit erklärt, einer Veröffentlichung seines Gutachtens der Uni Bayreuth über seine Doktorarbeit zuzustimmen, teilten die Anwälte des früheren Verteidigungsministers mit. Ihr Mandant wende sich nur dagegen, dass Ergebnisse an die Presse weitergegeben würden, bevor das Verfahren beendet sei. Ja, was erwartet er? Oder hat er mal wieder einen geistig Unzurechnungsfähigkeitsmoment gehabt? Auch das wäre furchtbar. So, das dazu. Dann gab es letzte Woche in USA gerade das lustige Problem, dass irgendwie die Republikaner unbedingt das US-Government, die US-Regierung aufhalten wollten, weil die hatten immer noch kein Budget freigegeben und da gab es dann irgendwie großes Buhai. Da ist dann allerdings in der Nacht zu Samstag ist dann noch gerade so in letzter Minute eine Einigung zustande gekommen. Jetzt sind wir um 10. So, dann gibt es Neues von der Zensur. Die USA kritisiert, nämlich die Außenministerin Hillary Clinton, kritisierte weltweit, würde in 40 Ländern ihren Bürgern freien Zugang zum Internet verwehren. Ausdrücklich wurde in ihrem jüngsten Bericht zur Lage der Menschenrechte auch der Sudan und der Vietnam erwähnt. In Saudi-Arabien würden Behörden den Zugang zu Internetseiten und Chatrooms blockieren, bei denen es etwa um Informationen über Christentum und Judentum gehe. Ja, und in einem klitzewinzigen Land werden Informationen, die aus Diplomatendepeschen abgelitten wurden, wegzensiert. War da was? Ich kann mich da irgendwie dumpf entsinnen. Da gab es so eine komische LeakyLeaks-Seite und die darf man aber nicht aufrufen, zumindest nicht, wenn man irgendwie im Dienste jenes komischen Landes ist. Freedom of what? Na, also Frau Hillary Clinton könnte vielleicht, bevor sie anfängt, in anderen Ländern rumzupöbeln, erst mal gucken, dass sie ihren eigenen Haushalt im Griff hat. Und dann gab es da auch noch die Meldung, dass die Ministerpräsidenten hier wohl unter Führung des sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten, ich komme gerade nicht drauf, dass die jedenfalls auch eine Zensur haben wollen für Glücksspieler. Weil es gibt ja hier in Deutschland so ein Glücksspielmonopol. Nur der Staat darf Glücksspiele veranstalten, beziehungsweise der Staat darf bestimmen, wer Glücksspiele veranstalten darf. Und weil es dann halt aus dem Ausland Spiele gibt, die irgendwie aussehen, als könnten sie Glücksspiele sein, die allerdings dann nicht erlaubt sind, dann müsse man die wegzensieren können. Na, kommt jetzt so wieder JMS-TV-Style aus den Bundesländern. Und wie sich rausstellt, gibt es im Moment noch keine Partei, die ernsthaft sich mit Ablehnung brüsten könnte, weil es erklären zwar ganz viele Parteien, dass sie keine Zensur haben wollen, aber da, wo sie an Regierungen mitbeteiligt sind in Bundesländern, trauen sie sich dann wieder nicht, dem Ding zu widersprechen. Oder anders ausgedrückt, das riecht danach, dass jetzt die Zensur wieder mal durch die Hintertür kommen könnte. Schon wieder. Ja, jedes Jahr über eine andere Tür. Langsam wird's nervig. So, dann gab's in Ägypten einen Blogger, der da verurteilt wurde, weil er es gewagt hatte, das Militär beleidigt, falsche Informationen veröffentlicht und die öffentliche Ordnung gestört zu haben. Was da auch irgendwie die Frage aufwirft, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Selber Kra-Kra. Das Flugzeug da oben hört man übrigens nicht. So. Dann ist das Handwerk übrigens gegen Billigjobs. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat Änderungen bei der Arbeitsmarktförderung verlangt. Die Pläne der schwarz-gelben Koalition reichten bei weitem nicht aus, sagte der Generalsekretär des Verbandes Schwannecke der Rheinpfalz am Sonntag. Künstliche Beschäftigungsformen wie beispielsweise ein EU-Jobs gehörten abgeschafft. Auch die Förderung der Existenzgründung von Arbeitslosen sei keine Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die 1 Million vermittelte Arbeitsplätze, was da irgendwie als Blödmeldung kürzlich mal rumschwappte, da ist mir jetzt schon begegnet, wenn man sich da mal die Details anguckt, dann stellt sich raus, das war halt nur eine Blödmeldung. Da war nichts dran. Dann gibt's die Schuldenkrise EU. Mit der geplanten Milliardenhilfe für Portugal hat die Europäische Union nach eigener Überzeugung die Schuldenkrise eingegrenzt. Komisch, ich hatte irgendwie noch so ganz dumpf in Erinnerung, dass sie das nach Griechenland gesagt haben, dass sie das nach Irland gesagt haben, dass sie das so ungefähr immer gesagt haben. Also, blub. Ja, die EU behauptet, sie hätten die Situation dann ja wieder im Griff, weil derzeit, und ich betone derzeit, kein anderes Land umkippt. Dass Spanien jetzt auch schon auf dem Kieker ist und dass wahrscheinlich dann die Ratingagenturen als nächstes die spanischen was sind denn die Staatspapiere, die da rausgeben? Also, dass sie die jedenfalls runterraten, das Zufall. So, dann ist Icesave in Island wieder gescheitert. Da ging es darum, dass die isländischen Bürger dummerweise befragt werden müssen, ob irgendwie sie dafür zahlen, dass Banken aus anderen Ländern Geld in den Arsch geblasen bekommen. Dafür, dass die zu dem Zeitpunkt, als die Banken implodiert sind, gerade größere Summen in Island rumliegen hatten, weil da war das Geld gerade so günstig. Und die Isländer, die fanden das alles wieder nicht Töfte. Das haben sie schon mal nicht Töfte gefunden. Sie haben es also auch wieder nicht Töfte gefunden. Und haben dann schlicht und ergreifend einer Entschädigung Großbritanniens und der Niederlande im Zuge der Bankenkrise erneut eine Absage erteilt. In einem zweiten Referendum stimmte die Mehrheit gegen eine von der isländischen Regierung ausgehandelte Vereinbarung. Na, also die zahlen nicht für die Krise, Punkt. Also sie zahlen auch nicht für die Krise, wenn sie ein zweites Mal die gleiche Frage gestellt bekommen. Da gibt es noch Odenwaldgeld. Ja, nachdem die Katholen ja mal verkündet haben, dass sie 5.000 Euro für jedes Missbrauchsopfer bereit sind zu zahlen, bei der Odenwaldschule, da gibt es die Ansage, dass es 50.000 Euro an die Opfer pro Opfer gibt. Das Geld soll an den Verein Glasbrechen überwiesen werden, der aus ehemaligen Schülern besteht. Wobei es könnte auch sein, dass es 50.000 insgesamt sind. Sie solle damit den Opfern helfen, die in der Zeit zwischen 1965 und 1998 an der Schule missbraucht wurden. In einem vorläufigen Untersuchungsbericht zufolge handelt es sich insgesamt um 115 Jungen und 17 Mädchen. Motorflugzeug. Wo auch immer du bist. So viel blauer Himmel und ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ein Motorflugzeug sein könnte. Aber ja. So, dann gibt es noch die BKA-Finanzierung. Während seiner Zeit als Präsident des Bundeskriminalamts von 1965 bis 1971 hat nämlich der Spitzenbeamte Paul Dickhoff Zahlungen vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA erhalten, schrub der Spongel. Das geht aus im Jahr 2007 freigegebenen Unterlagen hervor, die eine Historikergruppe der Universität Halle-Wittenberg im Washingtoner Nationalarchiv ausgewertet hat. Oder anders ausgedrückt, das bundeskriminelle Amt wurde ferngesteuert vom CIA. Da ist er. Das ist aber auch wirklich extrem schlecht zu sehen. Aber ja, Motorflugzeug. Die Wissenschaftler erforschten im Auftrag des Bundeskriminellen Amts dessen Geschichte und stellten in der vergangenen Woche erste Ergebnisse vor. In den Akten findet sich etwa der Vermerk eines CIA-Mannes, der Dickhoff im Dezember 1968 in Wiesbaden traf. Bei dem rund einstündigen Treffen habe er dem Deutschen auch dessen Gehalt für den Monat Dezember und sein Weihnachtsgeschenk übergeben. Na, also die bundesdeutsche zentrale Geheimpolizei ist zumindest einige Jahre unter Kontrolle des amerikanischen Geheimdienstes CIA gewesen. Und der war dann übrigens, ne, der Dickhoff, der war übrigens während des Zweiten Weltkriegs SS-Untersturmführer und verstarb im Jahr 1973. Dass der Kriminalist Verbindungen zur CIA hatte, wurde vermutet. Nun sind erstmals Zahlungen belegt. Na? Am Montag ist dann in Frankreich übrigens das Burka-Verbot in Kraft getreten und es wurden dann auch Frauen schon verhaftet, weil es kann doch nicht angehen, dass sie religiöse Bekleidungen tragen. Ob irgendwie auch Nonnen festgenommen wurden, weil sie es gewagt haben, religiöse Bekleidungen zu tragen, ist mir nicht bekannt. Und wirft irgendwie die Frage auf, was hat es eigentlich mit Religionsfreiheit noch auf sich, wenn Personen wegen ihrer Bekleidung, die religiös motiviert ist, plötzlich juristische Probleme kriegen. Also das leuchtet mir alles nicht ein. Nein, Hundevieh, guck mich nicht an. So. Ich muss mich hier ein bisschen ranhalten. Dann ist in Elfenbeinküste ist der Nicht-Präsident Gbagbo festgenommen worden. Da hieß es erst irgendwie, die Franzosen hätten den festgenommen, aber ein Stückchen später haben sie dann gesagt, nein, wir waren eigentlich in der Nähe, das waren die Kräfte von dem offiziell gewählten Ouattara. Wobei es da auch inzwischen Meldungen gab, dass man begründet Zweifel an der Korrektheit der Wahl haben darf. Und dann ist ausgedrückt, das riecht alles komisch. Aber ja. So, dann ist Mubarak in U-Haft gekommen, nämlich am Mittwoch. Da soll er jetzt irgendwie 15 Tage verbringen. Der hatte vorher irgendwie auch noch einen Herzkasper und war dann irgendwie im Krankenhaus. Und jedenfalls ist er jetzt dann erstmal in U-Haft und auch irgendwie zwei von seinen Söhnen. So, und dann mal gucken, wie es da weitergeht. So, hier geht's jetzt jedenfalls erstmal weiter mit Musik. Musik, die hier aufgenommen wurde, am Ühendorf-Sonntag, nämlich um 14.28 Uhr, habe ich von Shore Patrol die Schotten. Ja, die habe ich auf dem Zettel, dass ich von denen dieses Jahr noch viel mehr Material haben will. Den Titel Abja Rockja aufgenommen, der ist 3 Minuten 40 lang. Und nachdem der noch aus der Phase kam, wo ich mit dem falschen Mikro aufgenommen habe, habe ich den dann nochmal durch den Verstärker geschubst. Von daher ist ein bisschen nachgeholfen, akustisch. Aber ja. Das kriegt er dann auf die Ohren, gefolgt von Guten Plack aus Neues aus der Anstalt Nummer 42, also aus der neuesten Anstaltssendung, den Guten Plack, den ich hier vor Wochen schon hingesetzt hatte. Noch nicht wissend, dass der diese Woche tatsächlich auch als Meldung von sich aus in den Medien wieder auftauchen würde, ist dann 2 Minuten 57 lang. Und danach gibt es dann nämlich noch ein Outro, nämlich den standhaften Zinnsoldat Guten Plack, den ich am Montag im Auf-ein-Wort-Podcast-Feed gefunden habe. In 2.29. Oder anders ausgedrückt, so bummelig 5 Minuten Outro gibt's. So, und dann sage ich erstmal Sonne, 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 Sonne. Was ja auch der Grund ist, warum ich hier jetzt heute hier bin und nicht woanders. Aber wenn ich durch den Schatten laufe, dann hole ich mir nasse Schuhe. Aber ja. So, und genau, dann viel Spaß mit den Schotten und den zwei Outros. Und bewerft mich doch einfach mal mit Meldungen, die ich versäumt habe, hier zu erwähnen, obwohl sie ganz doll wichtig gewesen wären. Zum Beispiel, indem ihr sie mir in eine Mail reinwerft. Und übrigens, ich akzeptiere keine Blöd. Also, wenn ihr als Quelle irgendwie was Sinnvolleres als Blöd hättet, wäre das dann auch nett. Oder lasst mich wissen, was euch hier missfallen hat oder gefallen, for that matter. Falls euch irgendwas miss- oder gefallen hat. Weil irgendwie muss ich ja doch regelmäßig immer noch mal wieder Leute nach Feedback anpieken. Von sich aus liefert ihr ja nicht. Zis. Aber ja. So, und dann viel Spaß mit der Musik und den Outros und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
As next one, I'm sure you'll recognize the backbeat of. The bass beat is called Up Your Rock, yeah.
diese, ich meine, das haben wir ja alle gewusst, also wenn diese schwarz-gelbe Schönwetter-Kombo mal in schweres Wetter gerät, dann wird's aber eng. Aber ja, so, nein, die haben es auch so toll durch die Finanzkrise und der Euro, sag ich, hallo, Geld drucken und damit Banken zuscheißen, das kann jeder Depp. Na, aber die haben ja wirklich gedacht, sie kommen mit diesem Regierungsprogramm durch, Mutti, Gutti, paar schöne Bilder und den Rest erledigt die Bildzeitung. Ne? Und dann hat's gerumst, auf einmal war der Lügenbaron weg, ein ganzes Land in Trauer. Ja, ich hab mich gewundert, dass sie zu seinem Zapfenstreich denn dort das Lied bestellt haben, Junge, komm bald wieder. Es ist alles in diesem Land, der Mann mit den Fußnöten, da war der Sohn von Gaddafi cleverer. Der hat sich in London seinen Doktortitel gekauft für 1 Million Pfund ohne Gegenleistung. Der muss nicht mal was schreiben. Das ist effizient. Kann man im Internet schon kein Plagiat nachweisen. Apropos Internet. Karl Theodor hat sich heute bedankt bei seinen Fans auf Facebook. Ja, da habe ich mir auch gedacht, das wird bei uns einfach nichts. Na, in Nordafrika, in den arabischen Ländern, überall, wo es knallt, dann nutzen die User Facebook, um sich von ihren Tyrannen zu befreien, um die Demokratie herbei. Was ist bei uns? Verteidigen obrigkeitshörige, adelsbesoffene Untertanenwürstchen die vermeintliche Ehre eines arroganten, aufgeblasenen, blasierten, schmierig-klebrigen Hochstaplers? Da musst du doch, okay, gut. Ich meine, man konnte sich dran gewöhnen, weil sein Ende war absehbar. Also spätestens als klar war, er kriegt den Orden wieder den tierischen Ernst. Hä? Bei der Tradition, Lothar Späth, Edmund Stoiber, Westerwelle, Jürgen Rüttgers, alle schon weg oder erledigt. Ich habe jetzt mal die in Aachen angeschrieben, ob sie als nächsten Ordensträger nicht vielleicht mal eine Frau... Die hat den Kopierer ja unterstützt. Schon da wieder mal alle Prinzipien, die sie sowieso nicht hat, über Bord geworfen. Von wegen, ach, naja, ist ja halb so wild, das bisschen Unterschleif, was soll das schon? Dabei, am Welttag des Urheberrechts, was hat sie noch gesäuselt?
Er soll uns daran erinnern, dass sowohl Erfindungen als auch künstlerische Leistungen einen besonderen Respekt in unserer Gesellschaft verdienen, ihr Diebstahl nicht etwa ein Bagatelldelikt ist, sondern ein sorgfältiger Umgang mit diesen Leistungen in unserer Gesellschaft verankert werden muss.
Ja, da kann man wieder sehen, Alzheimer ist überall.
Jawohl, Freunde, so und nur so geht's. Das ist der Stoff, aus dem man Sieger macht, Anführer, Leitwölfe. Ja gut, es muss nicht immer Wolf sein, Hammel tut's auch. Was ich sagen will, die Standhaftigkeit macht's, das Durchhaltevermögen. Guck mal, wer würde denn heute noch vom Freiherrn reden, wenn er sich nicht selbst ins Gespräch bringen täte? Nicht mal mehr als Lügenbaron findet er in der Presse statt. Alles voll von Japan und Atomkatastrophe und Libyen und Gaddafi-Katastrophe und Rösler und FDP-Katastrophe. Also muss er an die Front, der standhafte Zinnsoldat, muss daran erinnern, dass er noch mitten im Kampf gegen das Schicksal und um seinen guten Ruf steht. Okay, da könnte man jetzt einwenden, dass der Herr von und zu ja selbst um möglichst breit angelegte Rufschädigung gebeten hat. In seiner Rücktrittserklärung erklärt er, dass er zwar von schwindender Kraft im Kampf gegen den altbösen und übermächtigen Feind befallen sei, er sich gleichwohl wie narrisch auf die öffentliche Aufklärung der Vorwürfe freue. Na schön. Wissenschaftlich wird herauskommen, was jeder schon längst überall nachlesen konnte, wer wollte, der Freiherr hat geschummelt, dass sich die Buchdeckel biegen. Wenn er das bewusst getan hat, dann ist das Betrug. Wenn er davon nichts gemerkt hat, dann muss er über längere Strecken unzurechnungsfähig gewesen sein. 7 Jahre hat er an seiner Dissertation gearbeitet, hat er selbst gesagt. Also muss er 7 Jahre lang teildebil gewesen sein oder temporär debil, nämlich immer dann, wenn er an seiner Doktorarbeit saß. Das ist nun gar nicht so ungewöhnlich, sondern hat in der CSU mindestens ein großes Vorbild. Friedrich Zimmermann wurde trotz nachgewiesenen Meineids nicht verurteilt, weil laut Gutachten eine Überfunktion seiner Schilddrüse zu Unterzuckerung des Blutes und verminderter geistiger Leistungsfähigkeit geführt habe. Mit diesem Jagdschein konnte Zimmermann lange Jahre Bundestagsabgeordneter und 2-mal Minister sein. So muss das bei Karl Theodor auch gelaufen sein. Und von daher wird da juristisch überhaupt nichts passieren. Denn wer nicht alle Tassen im Schrank hat, zumindest vorübergehend, dem kann man auch keine Betrugsabsicht unterstellen, respektive nachweisen. Und da könnte man schon verstehen, dass der Freiherr und seine Anwälte die Veröffentlichung des wissenschaftlichen Gutachtens verhindern wollen. Denn das wäre sozusagen die TÜV-Plakette mit der Aufschrift »Gehirn setzt zeitweise aus«. Nur, liebe Freunde, so richtig kann daran doch keiner glauben. Für seine Anhänger ist der Karl Theodor ein ganz großer, der den aufgeblasenen Wissenschaftstypen mit seiner dahingemogelten Doktorei mal gezeigt hat, was er von ihrem großartigen Getue hält. Die sind reingefallen, nicht er. So einer muss König von Deutschland werden und damit das nicht in Vergessenheit gerät, musste der Freiherr dringend noch einmal auf sich aufmerksam machen. Wir haben die Botschaft verstanden, euer Hochwohlgeboren, und Submissest Kunde von Ihro Gnaden neuen Umtrieben gegeben, auf das er mit Wohlgefallen auf seine treuen Diener blicke.